Märchenstunde. Das Märchen von der Auferstehung. Es war einmal vor vielen Jahren in einem Land voller hoher Berge und tiefer Täler. Da lebte ein junger Wanderprediger. Er wanderte 3 Jahre lang durch die Städte und Dörfer und predigte die Wahrheit über das Reich Gottes. Doch weil seine Predigten so gut, so wirksam und so radikal waren, ärgerten sich die religiösen Führer fürchterlich über ihn und schmiedeten Pläne, ihn zu töten. Durch eine List gelang es den Gegnern, den begnadeten Prediger in eine Falle zu locken, ihn zu verurteilen und am Kreuz zu töten. Nach 3 Tagen machte das Gerücht die Runde, er sei von den Toten auferstanden und er sei der Sohn Gottes, ja sogar Gott selbst. Doch das war natürlich nur ein Trick seiner Anhänger, um eine neue Glaubensbewegung zu starten. Tatsächlich hatten sie selbst seinen Leichnam gestohlen und die Auferstehung vorgetäuscht. Doch viele hielten das Märchen von der Auferstehung für wahr. Und noch immer glauben die Menschen daran und leben mit ihrem Glauben in Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Soweit die Märchenstunde. Wie geht es dir, wenn du diesen Text hörst? Bist du schockiert, verärgert, betroffen? Also ich sag's euch mal, wie es mir geht oder mir ging. Ich habe den Text ja diese Woche geschrieben und als ich ihn dann gelesen habe, da war ich so geschockt. Da war ich so geschockt, weil es mich so getroffen hat, wie ich dachte, nein, das entspricht nicht der Wahrheit. Du kannst doch nicht aus der Auferstehung Jesu ein Märchen machen. Das geht doch nicht. Aber wisst ihr, was fast noch trauriger ist als dieses Märchen? Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die die evangelische Zeitschrift IDEA 2019 unter Christen der beiden großen Landeskirchen in Deutschland durchgeführt hat. Unter den römisch-katholisch Gläubigen und den evangelisch-landeskirchlichen haben sie gefragt, wer glaubt an die Auferstehung Jesu Christi. Und bitte, die Zahlen, die ich euch jetzt zeige, das ist nicht eine Umfrage unter bekennenden Atheisten, sondern von Menschen, die sagen, ich gehöre zu einer der beiden großen Kirchen. So sah das aus. 28% der Katholiken glauben an die Auferstehung. 23% der evangelisch-landeskirchlichen glauben an die Auferstehung. Ergebnis von Deutschland. Ich vermute, in der Schweiz wird es nicht arg viel anders sein. Hier wäre ungefähr ein Drittel. Nicht mal ein Drittel der Leute, die in die Kirche gehen, glauben an die Auferstehung. Leute, das ist ein Problem. Und nicht, dass Menschen, die nicht an Gott glauben, aus der Auferstehung ein Märchen machen. Ich finde das furchtbar und tragisch. Furchtbar und tragisch für diejenigen, die doch irgendwo einen Bezug zum Glauben haben, aber den Kern des Glaubens als eine Geschichte, als ein Märchen, als etwas aus der Mystik abtun. Denn mit der Auferstehung von Jesus, von den Toten, steht und fällt unser Glauben. Es gibt kein wichtigeres Ereignis in der Bibel. Die Auferstehung Jesu von den Toten ist ja der Beweis dafür, dass Gott mächtiger ist als der Tod. Dass er mehr kann, als die Naturwissenschaft messen kann. Und dass wir Hoffnung haben auf ein ewiges Leben. Und nicht umsonst sagt deshalb Paulus in Korintherbrief, ist aber Christus nicht erweckt worden, so ist euer Glaube nutzlos. Also wenn Christus nicht auferweckt ist, dann können wir aufhören zu glauben. Dann bringt es alles gar nichts, dann ist er nutzlos. Aber Paulus sagt natürlich auch, weil er auferweckt ist, weil er auferstanden ist, ist unser Glaube kraftvoll und die Wahrheit zu verändern. Wir feiern heute an Ostern Jesu Auferstehung von den Toten. Es ist die Grundlage für alles, was den christlichen Glauben ausmacht. Und sie ist wahr. Und weil sie wahr ist, habe ich im Grunde genommen, weil sie überliefert ist, habe ich im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten, mit dieser Nachricht, mit dieser Botschaft umzugehen. Entweder kann ich sagen, sie ist wahr und ich glaube daran, oder aber ich muss sie in das Reich der Märchen abtun und sagen, ja, das ist nur eine Geschichte, das war so nicht. Aber was dazwischen gibt es nicht. Auferstehung ist wahr oder Märchen. Und ihr habt vielleicht gemerkt am Anfang, ich weiß nicht, wie es euch ging, als ich das Märchen vorgelesen habe, das stellt sich alles von uns innerlich auf und dem entgegen. Wie kann man denken, dass die Auferstehung ein Märchen ist? Das geht nicht. Sonst wäre doch nicht so eine Bewegung unter den Nachfolgern Jesu über die Jahrhunderte und Jahrtausende entstanden. Und weil die Auferstehung wahr ist, haben wir auch wir als Gläubige Anteil an der Auferstehung. Paulus sagt dazu, indem er an die Kolosser schreibt, er sagt, Jesus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Er ist der Erstgeborene, das heißt, er hat dort eine Tür geöffnet als Erster, durch die wir dann auch hindurchgehen können. Er ist nicht der Erste, der auferweckt wurde. Wir lesen in der Neuen Testament zum Beispiel, Lazarus ist auch von den Toten zurückgekommen, aber Lazarus ist wieder gestorben. Jesus dagegen ist lebendig an Auffahrt in den Himmel aufgefahren. Er ist nicht mehr gestorben. Und das ist das, wo er eine Türe geöffnet hat für ein Leben in der Ewigkeit, wo er als Erster durchgegangen ist, an dem wir letztendlich auch Anteil haben werden. Seine Auferstehung ist der Garant dafür, dass auch wir einmal auferstehen werden und Anteil daran haben werden. Und so können wir mit großer Überzeugung und voller Glauben können wir sagen, ja, Jesus Christus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er ist zurückgekommen und nicht mehr gestorben, sondern lebendig aufgefahren in den Himmel. Und wir freuen uns über das, was zukünftig noch kommt. Weil, ganz ehrlich, ihr Lieben, das Beste kommt noch. Das Beste liegt noch vor uns und wir dürfen das feiern. Durch seinen Tod am Kreuz, das haben wir am Freitag gefeiert, hier im Gottesdienst mit Dave. Durch seinen Tod am Kreuz hat er die Schuld der Menschheit auf sich genommen, aber auch die Scham und die Angst. Und durch seine Auferstehung zeigt er, dass auch die Schuld mit dem Tod überwunden ist. Und dass das Beste noch kommt und es geht noch weiter. Nach dem Tod, sagt uns die Bibel, kommt das Gericht. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es gut oder schlecht gewesen sein. Jeder wird das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Das ist das, was auf diejenigen wartet, die dann auch einmal sterben. Aber weißt du was? Wenn du Jesus vertraust, wenn du an ihn glaubst, dann wird dieses Gericht nicht zur Verdammnis werden, sondern da wird eine Belohnung kommen. Da wird eine große Belohnung kommen. Auch hier wieder Zitat von Paulus. Es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Es ist keine Verdammnis mehr. Aber wir dürfen das nicht einfach wegdrücken, dass es kein Gericht mehr gibt. Es gibt ein Gericht. Wir werden gerichtet für unsere Taten, aber es gibt keine Verdammnis mehr. Warum nicht? Nichts wird uns aus der Hand Gottes reißen können, weil Christus für dein Versagen, für deine Schuld, für deine Sünde am Kreuz gestorben ist. Er, der unschuldig gestorben ist, ist wieder auferstanden. Also lasst mich das ganz kurz erklären. Wer Schuld auf sich geladen hat, die nicht gesühnt wurde, der muss sterben. Und wenn Jesus nicht ohne Sünde gewesen wäre, dann hätte er nicht für uns sterben können. Dann wäre er für seine Sünde gestorben und er wäre nicht zurückgekommen. Aber er war ohne Sünde. Und er ist zurückgekommen von den Toten. Und weil er das getan hat für dich und für mich, ist der ewige Tod besiegt. Und wenn du jetzt vor diesem Gericht, wenn du jetzt vor Gott in diesem Gericht vor Gott stehst, dann schaut Gott dich an und er sagt, du bist eine Gerechte, weil er sieht in dir Jesus. Und er sagt, du bist ein Gerechter, weil er sieht in dir Jesus. Und er sagt, hey, hier bist du richtig. Du bist ohne Schuld, stehst du vor mir. Nicht, weil du ohne Schuld bist, sondern weil es jemand anders bezahlt hat. Du bist gerecht. Herzlich willkommen bei mir im Himmel. Du darfst mit mir die Ewigkeit verbringen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, ja, ob diese Tatsache, dass wir einmal die Ewigkeit bei Gott verbringen dürfen, ob das bei dir Begeisterung auslöst oder nicht. Also das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Doch aus irgendeinem Grund fällt es uns schwer zu glauben, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, sondern dass da noch irgendwie eine Ewigkeit kommt, die auch wie immer geartet aussieht. Es fällt uns schwer, das im Glauben anzunehmen, das geht noch weiter. Und ich denke auch, dass es unter uns Menschen gibt, die sich wirklich schwer tun, an die Auferstehung zu glauben. Zu denken, dass wir einmal, weil Jesus vorangegangen ist, auch auferstehen und das ewige Leben haben würden. Also die Vorstellung, dass das Beste tatsächlich noch kommt, löst dann nicht wirklich Begeisterung aus. Wir wollen an die Auferstehung und das ewige Leben glauben. Ja, das wollen wir. Ganz ehrlich wollen wir dran glauben, aber sind wir ganz ehrlich auch voreinander? Wie soll das sein? Wie soll das funktionieren? Wie sieht es aus, Auferstehung? Und wird es wirklich so schön, wie die Bibel sagt? Also eigentlich ist es ja hier ganz schön. Der Himmel soll das toppen. Und was erwartet mich da wirklich in Ewigkeit? Und dann schleichen sich so die kleinen Zweifel ein und wir sagen, ja, lieber haben als brauchen, ja, lieber hier mal das Leben genießen, wer weiß, was noch kommt. Und wir werden unsicher über das, was die Zukunft bringt. Weil wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, weil es ist ja noch keiner von denen, den wir kannten, zurückgekommen und hat gesagt, hey, ich war im Himmel, es war super. Weil wir es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, na, halten lassen wir uns nochmal so ein Hintertürchen offen. Und so die Begeisterung hält sich eben für das, was da noch kommen soll, auch in Grenzen. Und wir sind häufig genauso getrieben, möglichst viel in dieser Welt auszukosten, mitzunehmen und Befriedigung zu finden wie diejenigen, die keine Auferstehungshoffnung haben, die nicht über das Leben hier auf der Erde und über den Tod hinaus eine Perspektive haben. Wir möchten alle emotionalen, abenteuerlichen, urlaubstechnischen und sonstig seelisch uns erfüllenden Aufgaben und Ereignisse möglichst hier noch auskosten, was ja erstmal nicht schlimm ist, weil wir nicht wissen, ob es tatsächlich noch besser wird. Weil wir nicht wissen, was auf uns wartet. Und wir fürchten uns vor dem Tod, weil die Verheißung, dass es noch ein Leben nach dem Tod gibt, weil die so theoretisch ist und nicht greifbar ist und nicht sichtbar ist. Während das Leben uns auf der Erde vertraut ist und wir die Höhen und Tiefen kennen und die Höhen genießen, so ist doch das, was im Himmel kommen soll, nicht bewiesen. Sondern wir können es nur glauben. Und wir fragen uns, wird es im Himmel wirklich so gut? Und was ist daran schön, den ganzen Tag vor dem Thron Gottes zu stehen und Lobpreis zu machen? Es verunsichert uns. Und wir schauen jetzt zusammen, ich schaue mit euch mal ein paar Bibelstellen an, um herauszufinden, was sagt denn die Bibel jetzt wirklich über den Himmel? Was erwartet uns da wirklich? Mit der Hoffnung, dass wir danach vielleicht ein bisschen begeistert sind darüber, dass an Ostern Jesus auferstanden ist, als Erstgeborener uns vorausgegangen ist und wir auch Anteil haben und später einmal mit ihm auferstehen werden. Also zuerst einmal, wir werden einen neuen Leib bekommen. Und das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass zum Beispiel die Emmaus-Jünger am Tag der Auferstehung Jesus nicht erkannt haben, weil er einen neuen Leib hatte. Und die Jünger auch erschrocken waren, die ihn nicht sofort erkannten, weil er einen neuen Leib hatte. Und dieser Leib ist stark und perfekt und geistlich. Genauso könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser irdischer Körper ist wie ein Samenkorn, das einmal vergeht. Gell? Bei manchen sieht man es schon deutlich. Wenn er aber auferstehen wird, ist er unvergänglich. Also wir werden mit einem Leib auferstehen, der dann so bleiben wird in Ewigkeit. Unser Körper ist jetzt noch unansehnlich und schwach. Wenn er aber aufersteht, ist er herrlich. Wenn er aber aufersteht, ist er herrlich und voller Kraft. Also wir werden einen neuen Leib bekommen. Jeder, der jetzt Schmerzen hat oder nicht happy ist mit seinem Aussehen oder morgens aufwacht und denkt, oh, bin ich schon im Himmel, weil mir tut alles weh oder mir tut nichts mehr weh. Wir werden alle einen neuen Körper kriegen. Und der wird gut sein, der wird perfekt sein. Und die Bibel sagt uns sogar, wann das passieren wird. Und bevor wir uns die Bibelstelle anschauen, sage ich euch kurz, was der Kontext von dieser Bibelstelle ist. Da sind die Christen in Thessaloniki. Eine Stadt in Nordgriechenland, heute ist Saloniki. Und die haben Panik, weil sie denken, Jesus ist schon wieder gekommen und sie wären vergessen worden. Also sie wissen, wenn Jesus wiederkommt, dann werden sie entrückt und die, die verstorben sind, werden auferstehen. Und Paulus schreibt ihnen einen Brief und sagt, nein, nein, liebe Leute in Saloniki, keine Angst, Jesus war noch nicht da. Ich erkläre euch mal kurz, wie das sein wird, wenn er wiederkommt. Auf den Befehl Gottes werden die Stimmen des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als erstes werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Also wenn Jesus wiederkommt, dann werden die genau das erleben, dass sie auferstehen. Mit Christus, die, die im jetzigen Leben, im Leben an Jesus geglaubt haben und an seine Auferstehung und an ihm festgehalten haben. Also zuerst sind die, die gestorben sind, werden auferstehen. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, also alle, die dann sehen, wie Jesus kommt, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Also die werden dann mit denen, die auferstehen, auf den Wolken Jesus entgegengeführt. Und jetzt müsst ihr eins bedenken. In unserem kleinen menschlichen Hirn ist für uns zeitliches Empfinden immer linear. Wir wissen, was gestern war, wir sind im Jetzt, wir wissen, was morgen kommt. Und wenn wir so einen Text lesen, dann wissen wir ja, das ist noch nicht passiert, dann wird es irgendwann mal passieren. Und irgendwann, wenn Jesus kommt, dann werden die, die gestorben sind, werden dann auferstehen. Ja, aber was ist denn jetzt, wenn man das Grabfeld nach 25 Jahren räumt? Wie ist denn das dann? Ja, und das ist unser kleines menschliches Hirn. Wir können Zeit uns nur linear vorstellen. Aber Gott ist außerhalb dieser Zeit. Ich gehe davon aus, dass wenn du stirbst, dass in dem Augenblick du auferstehst. Weil für Gott ist es der Zeitpunkt, wo alles zusammenkommt von dem, was wir hier lesen. Wir werden auferstehen, auffahren in den Himmel und bei Gott sein. So wie in manchen Science-Fiction es so Parallelwelten gibt. So ist Gott nicht gehalten an unserem linearen Zeitverständnis. Wenn wir sterben, werden wir mit Gott auferstehen. Und wir lesen dann auch in der Bibel, wo wir sein werden. Und zwar werden wir in einer Stadt aus Gold und Edelsteinen leben, dem neuen Jerusalem. Das ist der Wahnsinn. Also du musst nicht denken, dass du von deinen Goldmünzen oder Goldbarren was mitnehmen musst, weil dort sind die Straßen damit gepflastert. Du nimmst nur Baumaterial mit. Bringt nichts. Und dann heißt es, dort gibt es keinen Tempel in der Stadt, sondern Gott und das Lamm, Jesus selber, sind der Tempel. Ihr Tempel ist der Herr selbst. Also es heißt, dort wo wir Gott begegnen können, das ist bei ihm selbst. Wir müssen nirgendwo hingehen, sondern er selber wird da sein. Es wird auch keine Nacht mehr geben und auch kein Tag, sondern die Herrlichkeit Gottes leuchtet und wird das Licht dort sein. Es wird keine Nacht geben und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne, denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein. Gott, der Herr, wird ihr Licht sein und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. Im Himmel wird es auch keine Tränen geben, kein Schmerz, kein Tod, kein Leid und, liebe Eltern, auch kein Geschrei. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und Gott, der Vater, wird mitten unter sein Volk wohnen. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Das ist doch gewaltig. Wir müssen nicht irgendwo hingehen, wir müssen nicht irgendeinen bestimmten Ort aufsuchen, wir müssen nicht irgendwie was tun, um möglichst nahe an Gott zu sein, sondern Gott kommt und wohnt mitten bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden ihr Volk sein. Also wenn wir das mal alles zusammenfassen, ja, das ist gewaltig. Das ist gewaltig, was die Bibel sagt, was nach der Auferstehung im Himmel auf uns wartet. Ein neuer Leib. Es wird keine Schmerz und keine Trennung mehr geben, sondern nur Gemeinschaft mit Gott. Es wird Freude herrschen, Anbetung. Wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht gehen, sehen, so wie das schon bei Adam und Eva der Fall war. Es wird eine vollkommen erneuerte Schöpfung wird es im Himmel geben. Und das ist es, worauf wir zugehen. Und manchmal müssen wir uns selber zwicken, um zu sagen, kann das wirklich so schön werden? Kein Tod, kein Geschrei, kein Schmerz, kein Klagen. Gott wird mitten bei uns sein. Eine Stadt aus Gold. Eine Straße aus Gold, Edelsteine. Kann das wirklich so schön sein? Wo man kein Licht braucht, weil die Herrlichkeit Gottes strahlt. Und ich kann nur sagen, ja, ja Leute, das wird so sein. Aber ich kann es euch nicht schmackhafter machen als so. Ihr müsst es selber für euch nehmen und greifen und sagen, wow, wenn das so ist, da möchte ich hin. Da möchte ich eine Sehnsucht entwickeln. Und danke, Jesus, dass du vorangegangen bist als Erster und die Türe aufgestoßen hast, dass auch ich dort hinkomme. Und dann spielt es keine Rolle, ob man das ein oder andere abenteuerliche, emotionale oder finanzielle Erlebnis hier in dieser Welt auslassen. Weil all das, was wir hier erleben, an Schönen, an Tollen, an Grandiosen, ist im Vergleich zum Himmel nur ein Spaziergang bei nasskaltem Wetter im Sturm. Und ich weiß nicht, ob ihr einen Spaziergang bei nasskaltem Wetter im Sturm attraktiv findet. Ich finde es nicht attraktiv. Das Schönste, was du dir vorstellen kannst, ist im Vergleich zu dem, was im Himmel kommt, nichts, ein Abklatsch, gar nichts. Deshalb dürfen wir uns freuen auf das, was da kommt. Das Beste kommt noch. Und all das hat mit Jesu Auferstehung angefangen. Weil er als Erster gekommen ist, haben wir auch Anteil daran. Also das Beste kommt noch, ihr Lieben. Das Beste kommt noch. Was für eine Freude und was für ein Sieg. Ich kann dazu nur noch Amen, 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 Amen sagen. Oder? Wie geht's euch? Was könnt ihr dazu sagen? Amen, Halleluja. Lass uns mal zusammen Amen sagen. Amen. Ja, da wartet was auf uns. Das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Seid gesegnet. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Und wer regelmäßig zu uns kommt, der weiß, dass wir angefangen haben, immer so im Verlauf des Gottesdienstes auch Menschen einzuladen zum Glauben an Jesus, die diesen Glauben noch nicht so bewusst leben. Und uns ist es wichtig, dass hier ein Ort ist, wenn du spürst, Gott hat heute zu mir gesprochen, Gott hat mein Herz berührt, dass du nicht einfach rausgehst, sondern dass du Gott antworten kannst. Mit einem Gedanken, mit einem Gebet, vielleicht auch, dass du nachher hier auf der rechten Seite werden wir noch ein Gebet noch anbieten, nach dem Gottesdienst auch für dich beten lässt. Aber uns ist es wichtig, dass wenn Menschen hier sind und heute vielleicht auch zum ersten Mal das gespürt haben, dass das mit Jesus echt ist, dass er Sünden vergibt, dass er Scham wegnimmt, dass er in der Angst zur Seite steht. Und du kennst es noch nicht, aber du möchtest es auch erleben. Dann möchte ich gerne heute für dich beten. Dann streck dich einfach innerlich aus oder sag, ja Jesus, das bin ich, das möchte ich. Und bete innerlich mit den Worten, die ich bete mit. Herr Jesus, ich habe das noch nie so gesehen mit einer Ernsthaftigkeit oder in der Wirklichkeit, dass du Gott bist und dass du nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden bist. Und heute ist irgendetwas in meinem Herzen passiert, wo ich das erkenne, ja, das ist wahr. Und ich komme zu dir. Nimm du mich an, Herr Jesus. Vergib mir meine Schuld. Und lass mich ein Kind Gottes sein. Ich möchte lernen, was es heißt, in deiner Nachfolge zu leben. Was es heißt, als gläubiger Jesus-Nachfolger zu leben. Hilf mir dabei. Und sei du mir ganz nahe. Ich danke dir, Vater im Himmel. In Jesu Namen. Amen. 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 Hey, das ist doch eine begeisternde Botschaft, oder? Das muss man doch mal sagen. Ostern ist einfach klasse.